NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Oktober 1783. Die Uraufführung der C-Moll-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart.
So könnte es gewesen sein, am 26. Oktober 1783. In der Kirche des Stiftes St. Peter in Salzburg, die gerade aufwendig im Rokoko-Stil renoviert worden ist, um dem auftrumpfenden Dom von der erzbischöflichen Konkurrenz Paroli zu bieten, unter Pilastern, Schnörkeln und Heiligenbildern also steht eine junge Frau und singt mit himmlischer Stimme das Laudamus Te aus einer neuen großen Messe. Komponiert hat sie Wolfgang Amadeus Mozart, der ehemalige Hoforganist des Erzbischofs. Und die Sängerin ist seine bezaubernde, erst 21-jährige Gattin Constanze, die sich zum ersten Mal in Salzburg präsentiert. So könnte es gewesen sein, nur ist am 26. Oktober 1783 wirklich Mozarts neue Messe in C-Moll aufgeführt worden? Die Dokumente sind spärlich genug.
Mozarts Schwester hält in ihrem Tagebuch fest, dass eine Probe gewesen sei für die Messe, für das Amt, was ihr Bruder geschrieben habe und wo die Schwägerin die Soli singt. Und wir haben auch den Hinweis, dass dann am Sonntag eine Aufführung stattfand.
Zu St. Peter im Amt. Mein Bruder sein Amt gemacht worden. Die ganze Hofmusik war dabei.
So kritzelte Mozarts Schwester Maria Anna im lokalen Dialekt ins Tagebuch. Wobei das Amt den Gottesdienst, aber auch die Musik meinte. Aber welche Musik? Ulrich Leisinger vom Salzburger Mozarteum weiß es auch nicht genau, aber er tippt aufs Naheliegende.
Nach allem, was wir wissen, ist die C-Moll-Messe das Wahrscheinlichste. Wie bei fast allen Kirchenmusikstücken von Mozart haben wir jetzt keinen hieb- und stichfesten Beweis, aber das gilt eben auch für fast alle Messen, die Mozart davor geschrieben hat.
Und das waren immerhin 16 von unterschiedlicher Größe, vom 10-Minuten-Schnelldurchlauf bis zum großen mehrteiligen Werk. Die Messe in C-Moll wäre das allergrößte geworden, wenn sie Mozart fertig komponiert hätte. Stattdessen ist sie neben dem Requiem das berühmteste Fragment der Wiener Zeit. Mozart und die Kirchenmusik, ein nicht nur christliches Kapitel mit Höhen und Tiefen.
Ich hoffe nicht, dass es nötig ist zu sagen, dass mir an Salzburg sehr wenig und am Erzbischof gar nichts gelegen ist und ich auf beides scheiße und mein Lebetage mir nicht im Kopf kommen ließe, extra eine Reise hinzumachen, wenn nicht Sie und meine Schwester da selbst wären.
Der Salzburger Hofmusiker Leopold Mozart war den rauen Ton von seinem Sohn gewohnt. Beide hatten sie gern und oft auf den Salzburger Erzbischof Hieronymus Colloredo geschimpft, weil der die Musik im Gottesdienst aufs Nötigste herunterkürzte und keine Reisen mehr genehmigte. Schon damals wollte Wolfgang Amadeus nur noch weg aus dem provinziellen Salzburg. Auf einer Reise mit dem Erzbischof nach Wien kam es dann zum Eklat und der rebellische Untertan wurde per Fußtritt aus Salzburger Diensten befördert. Diese Sauhistorie, wie er sie nannte, war für Mozart eine Erniedrigung, aber auch die lang ersehnte Befreiung. Jetzt stürzte sich Mozart ins Wiener Vergnügen, ging auf Partys und Konzerte, knüpfte Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern, komponierte sein Singspiel Die Entführung aus dem Serail, unterrichtete junge Klavierschülerinnen und heiratete. Womit wir wieder bei der Dame wären, die im Oktober 1783 in der Stiftskirche St. Peter in Salzburg ihre Stimme erklingen ließ. Constanze Weber stammte nicht aus reichen Verhältnissen, aber sie war die Schwester von Aloysia Weber, die der unsterblich verliebte Mozart nicht bekommen konnte. Bei Constanze funktionierten seine Avancen besser Man ging sogar gemeinsam in die Kirche. Der Vater in Salzburg erfuhr brieflich davon.
Wir sind auch schon eine geraume Zeit lediger, allzeit mitsammen in die heilige Messe gegangen. Und ich habe gefunden, dass ich niemalen so kräftig gebetet, so andächtig gebeichtet und kommuniziert hätte, als an ihrer Seite. Und so ging es ihr auch. Mit einem Worte, wir sind füreinander geschaffen. Und Gott, der alles anordnet und folglich dieses auch also gefüget hat, wird uns nicht verlassen.
Mozart heiratete Konstanze gegen den Willen des Vaters, der Wolfgang Amadee und seine Künste wohl immer noch als sein persönliches Produkt betrachtete. Die Hochzeit spitzte den Machtkampf zwischen Vater und Sohn aufs Äußerste zu und Wolfgang tat gut daran, für schön Wetter zu sorgen.
Ich glaube, dass Mozart irgendwie auch beweisen musste, dass seine Frau wirklich was kann, weil Vater und Schwester doch relativ skeptisch waren und dachten, diese Konstanze, die gehört irgendwie zum fahrenden Volk und ist eigentlich keine richtige Wahl.
Um das Gegenteil zu beweisen, fuhr Mozart ein schweres Geschütz auf. Eine große Messe aus monumentalen Chorsätzen und opernhaften Arien, deren Aufführung schon in der unfertigen Gestalt fast eine Stunde dauert. Und das alles nur, um den Vater günstig zu stimmen?
Die Hintergründe sind nicht ganz klar, aber es heißt ja, seine Verlobte sei schwer krank gewesen und er habe das in seinem Herzen versprochen, wenn sie genesen würde und er sie heiraten würde.
Meine Frau war, als ich es versprach, noch ledig. Da ich aber fest entschlossen war, sie bald nach ihrer Genesung zu heiraten, so konnte ich es leicht versprechen.
Und das müssen wir wohl ernst nehmen als Entstehungsanlass für die Messe, denn Mozart sagt ausdrücklich:
Zum Beweis der Wirklichkeit meines Versprechens kann die Spart von der Hälfte einer Messe dienen, welche noch in der besten Hoffnung daliegt.
Mit dieser unfertigen Spart, sprich Partitur, kamen Wolfgang und Konstanze im Sommer 1783 nach Salzburg zum Anstandsbesuch bei Mozarts Vater und Schwester. Tatsächlich sprechen jüngere Papieranalysen dafür, dass Mozart die Sätze Kyrie und Gloria schon in Wien geschrieben und Sanctus und Benedictus dann in Salzburg hinzugefügt hat. Fertig wurde er trotzdem nicht. Am Ende fehlte nicht nur das abschließende Agnus Dei, sondern zu großen Teilen auch das Credo, das zentrale Glaubensbekenntnis, das mit den dramatischen Themen der Kreuzigung und Auferstehung auch dankbare musikalische Vorlagen liefert.
Das kann ganz banale Gründe haben, denn nicht bei jedem Gottesdienst wurde ein musiziertes Credo gebraucht. Auf der anderen Seite, wenn das gerade im Et Incarnatus abbricht, ist die Theorie aufgebracht worden, dass Mozart es Konstanze nicht zumuten wollte, gerade wenn es um die Menschwerdung geht, zu singen, wo sie ihren erstgeborenen Sohn gerade verloren hat.
Et incarnatus est, und er hat Fleisch angenommen und ist Mensch geworden. Diese Arie für Sopran, die Konstanze vielleicht schmerzhaft an den Tod des kleinen Raimund Leopold erinnerte, gehört zum Schönsten, was Mozart überhaupt komponiert hat. Ein sanfter, überirdischer Wechselgesang zwischen einer Marienfigur und drei Engeln, verkörpert von Flöte, Oboe und Fagott. Es ist eine Musik, die den neuen Kirchenstil der Zeit vertritt, opernhaft und dennoch sinnlich und hochvirtuos für die Stimme. Gelegentlich gesellt sich in den Arien noch ein Tenor, aber auch ein zweiter Sopran hinzu. Vermutlich war es ein Kastrat, der in Salzburg fest angestellt war und der neben Konstanzes Sopran eine ganz eigentümliche Stimmfarbe entfaltete.
Musik.
Trotz ihrer herrlichen Arien unterschied sich die C-Moll-Messe klar von Mozarts Opern, vor allem durch die grandiosen Chorsätze. Sie erinnern mehr als einmal an zwei Komponisten der Vergangenheit, die Mozart beim kaiserlichen Kultusminister und Oberzensor in Wien kennengelernt hatte.
Baron van Swieten, zu dem ich alle Sonntage gehe, hat mir alle Werke von Händel und Sebastian Bach, nachdem ich sie mit ihm durchgespielt, nach Hause gegeben. Als die Konstanze die Fugen hörte, ward sie ganz verliebt darein.
Der Baron van Swieten, der jahrelang österreichischer Gesandter am Hof von Friedrich dem Großen in Berlin war, hatte von dort Musik Johann Sebastian Bachs, eben einschließlich der H-Moll-Messe, mitgebracht. Also Mozart hatte die Chance, die H-Moll-Messe zu studieren. Das sind doch die Parallelen so nahe, dass man sagt, es ist die leichteste Erklärung, vielleicht nicht die einzige.
Qui tollis peccata mundi, der du die Sünden der Welt hinwegnimmst. Dieser Satz aus dem Gloria von Mozarts C-Moll-Messe benutzt recht frei eine alte barocke Technik. Der Bass nämlich bewegt sich als Lamento einer sündigen Menschheit in klagenden Schritten abwärts. Bach hat es im Kreuzigungssatz seiner H-Moll-Messe ganz ähnlich komponiert. Mozarts Begeisterung für die Chormusik von Bach und die Oratorien von Händel führt hier zum ersten Mal zu einem neuen Monumentalstil, dem man zu seinen Lebzeiten ein großes Publikum gewünscht hätte. Aber die C-Moll-Messe konnte nicht aufgeführt werden, denn sie war im wahrsten Sinne ein angefressenes Werk, wie Ulrich Leisinger, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Mozarteum in Mozarts Geburtsstadt, mit Bedauern feststellt.
Hier haben wir ganz verschiedene Ebenen an Fragment. Also tatsächlich, Mozart hat nicht alles komponiert, was vorgesehen wäre. Dann gibt es noch eine zweite Ebene des Fragments, das nämlich innerhalb des Credos zwei Teilsätze von Mozart konzipiert, aber nicht ausinstrumentiert sind. Beim Sanctus haben wir das ganz große Problem, dass Mozart das zu Ende komponiert hatte, aber dummerweise von seiner Originalpartitur die Hälfte verschusselt hat.
Der Fluch des Fragmentarischen liegt über Mozarts großer Messe. Und man fragt sich, warum er sie nach der Teilaufführung in Salzburg, heute vor 235 Jahren, nicht einfach in Wien vollendet hat. Immerhin wanderte die Musik nicht ganz in die Schublade. Mozart hat Kyrie und Gloria 1785 für die wohltätige Tonkünstlersozietät in Wien zur geistlichen Kantate nach Texten aus dem Alten Testament arrangiert. Und wo er schon dabei war, hat er für diesen Davide Penitente, den büßenden David, gleich eine neue Arie für Tenor komponiert, der in der Messe ziemlich unterbeschäftigt war. Auf seine Messe ist Mozart nie wieder zurückgekommen, wohl aber auf ihre Mischung aus modernen, sinnlichen Opernarien und dem traditionsbewussten, pathetischen Kirchenstil eines Bach und Händel. Das war im Requiem, das er anders als die Messe nicht mehr vollenden konnte. Mozart starb während der Arbeit im Dezember 1791. Damals hatte er die Berufung zum Kirchenmusiker an St. Stephan schon in der Tasche. Und wer weiß, vielleicht hätte er seine unfertige Messe doch noch einmal vollendet und aufgeführt.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an die Uraufführung der C-Moll-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart am 26. Oktober 1783. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.